Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hund, Katze, Hamster oder Wellensittich. Die Zahl der Haustiere in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ungefähr 35 Millionen dürften es mittlerweile sein. Und in der Corona-Pandemie boomt der Markt offenbar besonders. Diese Haustiere müssen auch medizinisch versorgt werden, nicht nur mit Impfungen und Wurmkuren. Die Veterinärmedizin wird immer komplexer. Bestrahlung, Herzschrittmacher, künstliche Hüftgelenke, all das und mehr gehört inzwischen zu ihrem Repertoire. Anlässe genug, heute das Thema Tiermedizin in den Blick zu nehmen. Dabei konzentrieren wir uns darauf, wie Erkrankungen bei Hund und Katze entstehen und behandelt werden können, denn die nehmen mit 10 bzw. 15 Millionen Exemplaren die Spitzenplätze der Haustierliste ein. Sie können sich wie immer an der Sendung beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab etwa 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Schwerpunktthema hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr widmen wir uns zunächst zwei aktuellen Themen mit Bezug zur Corona-Pandemie. Nach dem Bund-Länder-Treffen in der vorigen Woche ist klar, die Bundesländer sollen entscheiden, wann und wie die Schulen wieder geöffnet werden. Entscheidend dabei, welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche für das Infektionsgeschehen und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Risiken bei der Öffnung zu minimieren. Wir blicken auf die aktuelle Studienlage zu diesen Fragen. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland in den vergangenen Wochen verändert hat und was unterschiedliche Pandemieszenarien in Zukunft für die Versorgung der Menschen dort bedeuten könnten. Nach den 11 Uhr Nachrichten hören Sie dann ein Interview zum Umgang mit Haustieren jenseits der veterinärmedizinischen Praxis. Wir sprechen mit einer Hundetrainerin über Probleme und Herausforderungen beim alltäglichen Zusammenleben von Mensch und Hund. Und damit zum heutigen Schwerpunktthema Erkrankungen von Hund und Katze. Was sind die Ursachen und wie lassen sie sich behandeln? Als Expertin dafür zugeschaltet aus Berlin ist die Veterinärmedizinerin Barbara Kohn, Professorin an der Klinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, Frau Kohn. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz. Schön, dass Sie mich wieder mal hier haben.
Guten Morgen. Frau Kohn, welches Tier haben Sie zuletzt behandelt?
Ja, heute Morgen schon wie immer, 8 Uhr Visite und dann gehen wir mit großem Abstand und Maske auf die Station und ich habe mir heute Morgen schon einen Hund aus Spanien angesehen, der eine sehr schlimme Immunerkrankung der Haut hat und wahrscheinlich auch zusätzlich noch sich eine Reisekrankung mitgebracht hat, wahrscheinlich noch die Leishmaniose und das ist dann ein sehr komplexes Problem.
Worauf man gerade bei Tieren, bei Hunden, die man vielleicht aus dem Urlaub mitbringt, achten sollte, da gehen wir später noch genauer drauf ein. Wir haben das Thema heute auf Hunde und Katzen eingegrenzt. Zum einen, weil es die häufigsten Haustiere in Deutschland sind. Zum anderen, weil Tierärztinnen und Tierärzte auch immer spezialisierter sind. Sie behandeln zum Beispiel ausschließlich Hunde und Katzen in Ihrem Berufsalltag.
Ja, und es gibt inzwischen ja auch schon Tierärzte, die reine Katzenpraxen betreiben. Aber ich mache Hunde und Katzen, mehr Hunde als Katzen. Das ist meistens so 60-70% Hunde und der Rest sind die Katzen. Und dann aber auch noch weiter spezialisiert auf Internistik. Da gehört natürlich auch Labormedizin, Onkologie, Dermatologie dazu.
Das heißt auf der anderen Seite auch, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die dann speziell auf Reptilien, Ziervögel oder kleine Säugetiere wie Kaninchen und Meerschweinchen spezialisiert sind.
Absolut, so ist das. Und die Spezialisierung nimmt zu.
Heißt das für Tierhalterinnen und Tierhalter, dass sie durchaus schauen sollten, ob sie eine spezialisierte Praxis oder Klinik finden für ihr Tier?
Für die entsprechenden Tierarten ja, also ganz sicher für exotische Tiere wie Schlangen, Reptilien sollte man zum Spezialisten gehen, Vögel ebenfalls und gegebenenfalls wird man dann überwiesen werden, wenn der allgemeine Kleintierpraktiker nicht weiter weiß, dann sollte man durchaus zum Spezialisten überweisen, zum Beispiel auch für kleine Heimsäuger, also Kaninchen, Ratten, Hamster.
Wenn wir jetzt uns auf Hunde und Katzen konzentrieren, was sind denn so die häufigsten Probleme, aufgrund derer Menschen ihren Hund oder ihre Katze zu Ihnen in die Klinik bringen?
ja, zu uns in die Klinik mag möglicherweise nicht das widerspiegeln, was der Häufigkeit in einer normalen Kleintierpraxis gesehen wird. Aber wir sehen durchaus sehr häufig Haut-Ohr-Erkrankungen, dann Magen-Darm-Probleme kommen auch oft in Notfall, akute Durchfallerkrankungen, aber auch chronische Probleme. Und dann orthopädische Probleme, Rückenschmerzen, neurologische Probleme, Infektionserkrankungen, Immunerkrankungen, Tumoren, Herzerkrankungen, Hormonstörungen. Ja, das ist absolut alles dabei. Aber Haut, Ohr, Magen, Darm und orthopädische Probleme, denke ich schon, dass die ganz oben stehen.
Dann gehen wir da mal etwas genauer drauf ein. Vielleicht zunächst auf die Hautprobleme. Was sind da Risikofaktoren, beziehungsweise wieso treten diese Probleme so oft auf?
Ja, die Allergien haben beim Tier, beim Kleintier, Hund, Katze zugenommen. Die genauen Ursachen dafür kennt man nicht. Sicher ist das Bewusstsein auch größer geworden. Man kann natürlich auch so Sachen wie Umweltverschmutzung, genetische Ursachen anführen. Aber definitiv ist da das Wissen gewachsen. Und beim Hund unterscheidet man hauptsächlich Umweltallergien, Hausstaub, Pollenallergien. Dann Futterallergien sind sehr häufig, großes Gebiet, das kann zu Haut-, aber auch Magen-Darm-Symptomen, Durchfall führen. Dann aber auch Flohallergien spielen nach wie vor eine Rolle, auch gerade bei der Katze. Und darum sollte man sein Tier das ganze Jahr über schützen, auch gegen Flohspeichelallergien. Da kann ein Flohbiss tatsächlich ausreichen.
Wenn wir nochmal bei den Verdauungserkrankungen bei Hunden bleiben, Sie haben jetzt gesagt, da spielt die Ernährung eine große Rolle. Das heißt, worauf sollten Halterinnen und Halter dann besonders achten, um diesen Problemen vorzubeugen?
Vorbeugen an sich kann man eigentlich nicht, wenn ein Tier, zum Beispiel ein Hund, eine genetische Prädisposition hat, solch eine Erkrankung zu bekommen, dann wird man das durch Ernährung, so gut sie auch sein mag, nicht verhindern können. Was man inzwischen weiß, ist, wenn ein Welpe eine nannte das früher Katzenseuche, eine Parvovirose durchgemacht hat, dann sind diese Hunde im späteren Leben anfälliger dafür, solche allergischen Magen-Darm-Erkrankungen zu bekommen. Das heißt, da kann man etwas tun. Man kann seinen Welpen aus guter Zucht, guter Haltung beziehen und ganz korrekt impfen, um eben solch einer Parvovirose vorzubeugen. Das führt möglicherweise zu einem durchlässiger Werden der Darmwand und dann zu einer Antigenbelastung und Sensibilisierung. Also da kann man ganz konkret etwas machen und dann natürlich auch gegen Parasiten vorbeugen. Wobei Parasiten durchaus auch Immunerkrankungen vorbeugen können. Aber das ist möglicherweise noch ein eigenes Thema. Mhm.
Sie haben eben auch das Thema Rückenschmerzen, Orthopädie bei Hunden genannt. Ein Beispiel ist der klassisches Beispiel Schäferhunde, bei denen es zu Rückenproblemen kommt. Was ist da über die Ursachen bekannt?
Beim Schäferhund, da spielen sie auf die sogenannte HD-Hüftgelenksdysplasie hin. Das kennt jeder Schäferhundzüchter. Das ist schon lange, lange bekannt. Die Genetik ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Aber was man machen muss, sind Zuchtuntersuchungen. Das heißt, bevor man mit solchen Hunden züchten möchte, müssen die eine sogenannte ein HD-Zertifikat haben. Das heißt, die bekommen in einem bestimmten Alter die Hüftgelenke geröntgt, beurteilt und nur dann dürfen sie in die Zucht genommen werden. Wenn sie denn VDH, nennt man das VDH, Verband Deutscher Hundezüchter, gelistet werden wollen. Also das sind eher Hüft- als Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, Rückenprobleme, das haben wir so bei den Kleinen mit den kurzen Beinen, zum Beispiel den Dackelchen. Und dann natürlich andere orthopädische Probleme, gerade auch Ellbogen, Dysplasien. Und das sind tatsächlich genetische Probleme. Das kann man durch Zucht ausschließen oder auch vorbeugen. Und es gibt Rassen, viele Rassen, da müssen nicht nur die Hüften, sondern auch die Ellbogen vor einem Zuchteinsatz geröntgt werden.
Das jetzt haben wir hauptsächlich über Züchtung oder genetische Ursachen gesprochen. Wie oft ist denn ja das Verhalten oder die Haltungsbedingungen für gesundheitliche Probleme der Tiere verantwortlich? Stichwort Diabetes oder Übergewicht bei Hund und Katze.
Also kann man eigentlich das anführen, was auch für uns gilt. Ausreichend Bewegung, gesunde, ausgewogene Ernährung und generell die Präventionsmedizin, das ist wichtig geworden und viele Halter sind sich dessen eben auch bewusst, wie wichtig eben die Gesundheitsvorsorge auch ist. Und was die Ernährung betrifft, muss ich sagen, da gibt uns die Industrie doch viel und sehr gute Produkte an die Hand. Gewichtskontrollen sind wichtig und eben auch Impfungen und Wurmkuren und eben auch gegen Parasiten vorbeugen, Ektoparasiten, Zecken, Flöhe. Wenn man selber kochen möchte, dann sollte man sich das gut überlegen und dann muss man vielleicht doch einen Ernährungsberater zu Hilfe ziehen. Aber natürlich, Übergewicht ist für das Tier schädlich. Das kann zum Beispiel bei Katzen Diabetes fördern, beim Hund orthopädische Probleme begünstigen.
Der Begriff Impfung ist jetzt schon einige Male gefallen. Wenn wir da eine kurze Aufzählung machen, welche Impfungen sollten Hund und Katze denn in jedem Fall bekommen?
Ja, beim Hund sind das auf jeden Fall die Staupe, die Parvovirose, die Hepatitis, ansteckende Leberentzündung und die Leptospirose und auch, ich sage jetzt mal in Klammern, auch die Tollwut. Und da treffen sich Expertengremien sehr regelmäßig. Das ist die sogenannte STIKO, STIKO-Vet.
Die ständige Impfkommission.
Ständige Impfkommission, ganz genau. Und das ist ja momentan in aller Munde und in Anlehnung an das, was am Robert-Koch-Institut entstanden ist. Schon vor vielen Jahren gibt es das jetzt am Friedrich-Löffler-Institut, die ständige Impfkommission Veterinärmedizin, nicht nur für Hunde, Katzen, sondern tatsächlich für alle unsere Tierarten, die wir so halten, Hausnutztiere. Und dort wird genau beschrieben, kann man auf der Internetseite auch sehr schön nachlesen, gegen was unbedingt geimpft werden soll, was ich gerade für den Hund aufgezählt habe. Das sind die sogenannten Core-Impfungen.
Das bedeutet?
Core-Impfung heißt, dagegen sollte ein Hund zu jeder Zeit geschützt sein, also vorwiegend Staupe, Parvovirose, Leptospirose. Alles andere ist tatsächlich im Fluss. Und bei der Katze ist das Katzenseuche und Katzenschnupfen. Und dann unterscheidet man bei der Katze noch, ist es eine Katze, die nach draußen geht, eine Freigängerkatze, dann sollte man noch Leukose impfen. Und was tatsächlich sehr im Fluss ist, das wird manche Zuhörer vielleicht erstaunen, das ist die Tollwut. Deutschland gilt seit nahezu 15 Jahren als tollwutfrei. Das hat mit der Impfung, mit der Fuchsschluckimpfung zu tun. Und da wird nun tatsächlich wird überlegt, ist es denn nun notwendig, das Tier, was Deutschland nie verlässt, tatsächlich zu impfen. Und da gibt es durchaus Diskussionen darüber, weil an den Grenzen, manche Grenzen eben doch noch Tollwut vorkommt, also bei Importtieren.
Wenn wir jetzt auf die Behandlungsmöglichkeiten blicken, wenn es eben zu einer Infektion oder einer Krankheit gekommen ist, nehmen wir mal das Beispiel Verdauungsprobleme beim Hund, das Sie eben angesprochen haben, oder auch Juckreiz. Wie läuft da die Therapie ab?
Oh, das ist ein schönes, umfassendes Thema. Es freut die Dermatologen, wenn ein Hund mit Juckreiz kommt, sagen wir mal 3-4 Jahre alter Labrador mit Juckreiz, dann geht tatsächlich die Ursachensuche und Abklärung los. Man schließt dann Parasiten erstmal aus, behandelt gegebenenfalls auch vorbeugend, dass da sicher kein Flohstich eine Rolle spielt. Und dann werden diese Tiere meistens spezielle Diäten gesetzt. Also man möchte eine Futterallergie ausschließen. Es gibt keinen Bluttest dafür, wie man oft meint, dass das über einen Bluttest ginge. Nein, man muss tatsächlich 6-8 Wochen streng Diät füttern, anstrengend durchaus. Wenn es das nicht ist, dann könnte es durchaus eine Umweltallergie sein, also Hausstaub oder Pollen. Und parallel darf man nicht vergessen, das Tier hat ja Juckreiz und das belastet Hund und Besitzer, je nach Stärke. Und da muss man sagen, ist die Industrie wirklich sehr, sehr, die forschende Industrie sehr innovativ. Wir haben da wirklich sehr gute Produkte inzwischen. Früher gab es hauptsächlich Cortison und das wissen wir ja, das hat seine Nebenwirkungen. Dann gab es so Immunmodulatoren und inzwischen haben wir tatsächlich auch Präparate, monoklonale Antikörper, die wirklich ganz speziell ein Interleukin hemmen und dadurch den Juckreiz unterbinden. Ja. Also wirklich, man kann immer gezielter auf die Ursachen des Juckreizes einwirken. und dadurch natürlich umso gezielter man behandelt, auch die Nebenwirkungen von Präparaten verhindern. Aber man kann auch viel mit Shampoos machen, ungesättigte Fettsäuren sind immer gut und eben auch mit Antihistaminika. Also man geht von milden Medikamenten zu stärkeren, durchaus auch teureren Medikamenten bis dann zur Desensibilisierung, wie man es auch beim Menschen macht.
Greifen wir mal ein Gebiet, eine Erkrankung bei Katzen heraus. Da gibt es auch das Problem der Multimorbidität, also dass die Tiere sehr alt werden und dann mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen zu Ihnen kommen, zum Beispiel starken Gewichtsverlust. Wie gehen Sie dann vor, wenn so ein Tier zu Ihnen gebracht wird?
Absolut, da sind wir auch wieder in der Schiene Prävention. Man sagt, so ab etwa 8 Jahren sollte man sein Tier doch auch regelmäßig untersuchen lassen, nicht nur im Rahmen des Impfgespräches, sondern durchaus auch mal Blutdruck messen, Laboruntersuchungen. Das sollte der Tierarzt Ihnen vorschlagen und dann wird man vielleicht frühzeitig merken, dass die Katze an einer Erkrankung leidet, die zu Gewichtsverlust führen kann. Die können noch ganz gesund sein, sehr gut fressen und trotzdem schon Erkrankungen haben, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder auch dann umso älter, umso eher eine chronische Nierenerkrankung, die kann mit Bluthochdruck einhergehen. Also so das Thema einerseits Prävention, andererseits Geriatrie und Multimorbidität, also die Lehre des alternden Organismus und die Multimorbidität im Alter. Ich denke oft, das ist so die Krone der Medizin, eben die verschiedenen Gegebenheiten des alternden Organismus in Einklang zu bringen, nicht zu viel zu machen. Es sind dann ja auch viele Medikamente unter Umständen und das Zusammenspiel von Medikamenten und verschiedenen Erkrankungen zu wissen, das ist tatsächlich, denke ich, oft die Krone und das alte Tier, der alte Mensch, haben das in meinen Augen ganz besonders verdient und vielleicht hat das mit mir selber zu tun. Umso älter ich werde, umso mehr interessiere ich mich tatsächlich auch für die Altersmedizin beim Tier.
Ja.
Und die Besitzer fordern das auch glücklicherweise. Also alt heißt nicht gleich krank und alt heißt nicht gleich einschläfern.
Bestrahlung, Dialyse, Herzschrittmacher, künstliche Hüftgelenke, moderne Onkologie, Transfusionsmedizin, das sind inzwischen auch Verfahren in der Tiermedizin. Die Behandlungskosten, die übernimmt ja in der Regel die Halterin bzw. der Halter. Es gibt aber auch entsprechende Versicherungen. Wie verbreitet sind diese Versicherungen Ihrer Erfahrung nach?
In Deutschland tatsächlich noch wenig. Wenn Sie nach England sehen oder in die nordischen Länder, Schweden, dann sind so schätzungsweise etwa die Hälfte der Tiere, also Kleintiere, versichert. Beim Pferd ist es ja wieder was anderes. Da haben wir es mit sehr teuren Individuen zu tun. Aber in Deutschland würde ich mal so schätzen, so unter 5%, obwohl viele Versicherungen das anbieten, tatsächlich auch viel Werbung gemacht wird. Und ich habe mich gestern mit meinen Kolleginnen unterhalten und wir sagten, eigentlich wahrscheinlich würden wir, wenn wir uns ein Tier anschaffen würden, würden wir das versichern und natürlich auch Versicherungen vergleichen. Aber man kann doch sehr erschrecken, was dann plötzlich, wenn so ein Tier krank wird, an Kosten auf einen zukommt. Aber leider denken manchmal die Halter nicht darüber nach, denken nur über Futter, vielleicht Impfungen nach. Aber eine schwere Erkrankung kann doch in die, muss ich leider sagen, in die Tausende gehen.
Inwiefern bringt das dieser Kostenfaktor auch Konflikte mit sich, gerade wenn eben Hightech-Behandlung zum Einsatz kommt?
Also das bringt Konflikte und man muss einem Besitzer natürlich einen Kostenvoranschlag bieten können. Wobei ich lehne es ab zu sagen, ich kann ein Tier nicht behandeln, nur weil sich ein Besitzer das nicht leisten kann. Sondern ich denke, auch das wiederum macht einen erfahrenen und guten Tierarzt aus, möglicherweise auch günstigere Lösungen für den Tierhalter anbieten zu können. Also nicht zu sagen, wenn man nicht die Hightech-Medizin machen kann, dann kann man gar nichts mehr tun, dann fühlt sich der Besitzer auch schlecht oder schuldig. Sondern ich habe einen Kollegen, der spricht dann immer von der Fahrrad-Opel- oder Mercedes-Variante. Ja, das trifft es vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich denke, ein erfahrener Tierarzt kann vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten aufzählen mit den verschiedenen Risiken möglicherweise, wenn es eben nicht gleich das CT, nicht das Kernspin und nicht die teuerste Option ist.
Jetzt haben wir ungefähr noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Lassen uns die Zeit nutzen, um auf das Thema Corona und Tiermedizin zu blicken. Das Coronavirus beeinflusst unser Leben ja auf ganz vielen Ebenen. Inwiefern beeinflusst die Pandemie auch den Behandlungsalltag in der Tiermedizin?
Zum einen, den Tierärzten geht es gut. Also ich kenne keinen Kollegen, der sagt, er hätte weniger zu tun oder die Patientenzahlen seien zurückgegangen. Interessanterweise im Gegenteil. Sie haben sogar sehr viel zu tun. Mhm. Ansonsten, wir arbeiten natürlich ganz normal mit Maske, Abstand, desinfizieren. Die Halter dürfen nur noch bedingt beim Tier bleiben und nur mit Abstand, immer nur ein Halter, ein Tier pro Raum, oder sie müssen draußen oder im Auto warten. Also ich denke, da hat jede Praxis, jede Klinik hat sich ihr eigenes Konzept zurechtgelegt, und bei uns funktioniert das auch. Also wir hatten keine, sagen wir mal, Clusterbildung im Haus, wo man sich gegenseitig angesteckt hätte, zumindest meines Wissens nicht.
Aber für die Halterinnen und Halter bedeutet das schon, dass sie nicht dabei sein können bei der Behandlung ihres Tieres, wie es vielleicht vorher war?
Nicht mehr so wie vorher oder mit Abstand. Also sie müssen dann in einer Ecke bleiben, während wir, bei uns gilt die Regel, maximal 3 um einen Tisch, also der Tierarzt, ein Helfer, und wir haben tatsächlich auch Studierende noch bei uns. Mhm. Wir versuchen denen natürlich bestmöglich die Ausbildung zu gewährleisten, die sie brauchen, und das macht es halt manchmal etwas voller bei uns und mit Abstand.
Erkrankungen von Hund und Katze, was sind die Ursachen und wie lassen sie sich behandeln? Das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Expertin zugeschaltet ist Barbara Kohn, Veterinärmedizinerin an der Klinik für kleine Haustiere der FU Berlin. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine Hörerin aus Hamburg in der Leitung. Guten Morgen, Frau Schröder.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich bitte um eine dritte Meinung zum Thema Wurmkuren beim Hund. Wir haben seit September einen Irish Terrier Welpen und die Züchterin, die sich sehr intensiv mit Ernährungsfragen auseinandergesetzt hat und da auch über großes Wissen verfügt, hat uns dringend von Wurmkuren abgeraten, da sie möglicherweise zerstörerische Wirkungen in Magen und Darm anrichten. Unsere Tierärztin, die wir aber auch schon bei unserem Vorgänger hatten, dagegen hat den kleinen Welpen jetzt 2-mal bereits entwurmt und die dritte Wurmkur soll in diesem Monat erfolgen. Das haben wir jetzt auch nach Ihrem Rat durchgeführt. Jetzt ist meine Frage, sollen wir dieser Empfehlung weiter folgen oder, wie auch von der Tierärztin angeboten, nach der dritten Wurmkur eventuell nur noch nach positiven Kotproben-Tabletten geben?
Vielen Dank für die Frage. Ich gebe die mal an unsere Expertin Frau Kohn weiter.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Schröder. Ich gebe Ihrer Tierärztin recht, Wurmkuren sind notwendig, und ich kenne es eigentlich so, dass man so ab dem Alter von 2 Wochen Welpen entwurmt. Warum muss man Welpen entwurmen? Weil die tatsächlich schon über die Mutter intrauterin, also über die Gebärmutter und über die Milch auch, Spulwürmer bekommen können. Das ist mal das eine. Und ansonsten kann man das auch sehr gut auch mal nachlesen. Da gibt es so eine Vereinigung von europäischen, aber auch deutschen Parasitologen unter escap.org, und da findet man auch noch nützliche, objektive Informationen. Und wie gesagt, ich würde da Ihrer Tierärztin folgen. Hinzu kommen noch spezielle Risiken, je nach Region. So haben wir zum Beispiel bei uns in der Region sehr gefährliche Lungenwurminfektionen, und da braucht es tatsächlich auch ein zusätzliches Regime, wenn man das häufig sieht. Also vertrauen Sie da Ihrer Tierärztin.
Frau Schröder, vielen Dank für den Anruf aus Hamburg. Nächster Hörer, der sich per Telefon gemeldet hat, ist Herr Land aus Mülheim an der Ruhr. Guten Morgen, Herr Land.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen geht's,
können Sie mich hören?
Wir können Sie gut hören. Bei Ihnen geht es um einen Hund.
Ja, ganz genau. Wir haben einen 9 Monate alten Kangal. Den haben wir seit September. Der ist unser Zweithund. Wir haben also noch einen 13 Jahre alten Schäferhundmix. Und bei dem Kangal ist jetzt, also der ist eine orthopädische Katastrophe. Der hat also in den Vorderläufen hat er Gelenkdysplasie. Und hinten hat er HD. Also
das bedeutet,
es stehen insgesamt 4 Operationen an. Eine hat er Freitag vor einer Woche schon gehabt. Ist der rechte Vorderlauf operiert worden. Aber der linke sowie auch die beiden Hinterläufe muss alles noch operiert werden. Weil er hat also Schmerzen, wenn er läuft. Wir hatten das alles als eine nette Tollpatschigkeit angesehen, aber was es halt nicht ist. Und wenn der läuft, sie hören richtig Klacken in den Hinterläufen, ne? Also in der Hüfte. Das ist schon ziemlich krass.
Ja, tatsächlich gibt es das. Es gibt solche orthopädischen Probleme. Kangals ist auch eine Rasse, wo ich das auch kenne. Wir sehen die auch gelegentlich. Die sind ja auch ganz gerne in Polen beheimatet. Aber ja, da werden sie unter Umständen nicht drum rumkommen. Alles das, was schmerzhaft ist, muss gegebenenfalls orthopädisch korrigiert werden. Ich denke, da gibt es wenig andere Möglichkeiten, besonders wenn das jetzt schon ausgebildet ist. Gelegentlich kann das Futter, die Fütterung eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man die falsch ernährt, vielleicht mit zu viel Kalzium versorgt, wenn diese Rassen zu schnell wachsen, dann kann das die Probleme verstärken. Aber ansonsten klingt das so, wie wenn sie da leider, wenn sie diesen Hund eben halbwegs schmerzfrei behalten wollen, eben ihn operieren lassen müssen.
Hat das wie beim Schäferhund auch mit genetischen Faktoren zu tun?
Ja, wobei man über den Kangal natürlich deutlich weniger weiß als über den Schäferhund, aber das klingt so, ja.
Ich würde gern auch eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat von einer Hörerin. Sie schreibt, unsere Katze, mittlerweile fast 11 Jahre alt, hat extrem Mundgeruch, jetzt auch schon einen Zahn verloren. Wir sehen, dass ihre Zähne sehr schlecht sind. Ist ein Besuch beim Tierarzt nun unablässig? Wir haben Angst, dass sie eine Narkose zur Zahnsteinentfernung nicht überlebt aufgrund ihres Alters.
Wir sprachen vorhin über häufige Erkrankungen und Maulhöhlenerkrankungen, Zahnerkrankungen sind tatsächlich bei der Katze sehr häufig. Und mit 11 Jahren sollte eine Katze gesund genug sein, dass sie eine Narkose überlebt. Das heißt, ja, zum Tierarzt unbedingt. Eigentlich sollte man ja ohnehin jedes Jahr zum Check gehen und dann eben, was ich sagte, Blutdruck, eventuell Herzröntgen, Laboruntersuchungen, Narkosefähigkeit, gegebenenfalls Narkoserisiko feststellen und dann unbedingt die Zähne sanieren. Das kann auch aufwendiger sein. Das muss man unter Umständen mit Röntgen der Zahnwurzeln verbinden und gegebenenfalls müssen Zähne gezogen werden. Und das ist sehr schmerzhaft und da muss man sagen, umso früher, umso besser.
Zurück zu den Anrufern. Erst einmal noch, Herr Land, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich hoffe, Sie hören noch zu. Die nächste Anruferin ist Frau Papenburg-Verkinder aus Hannover. Frau Papenburg-Verkinder, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus.
Ja, machen wir Papenburg wie die Stadt. Das ist ja leichter dann.
Ja. Ihre Frage oder Ihr Bericht?
Ja, mein Bericht. Vorhin hatte die Dame gesagt, ich hätte das gut dargestellt. Darf ich jetzt nochmal das, was ich aufgeschrieben habe, damit ich nicht weinen muss, nochmal mich daran halten?
Ja, schildern Sie gerne das, was Sie vorhin schon mal im Vorgespräch geschildert haben.
Ja, also vor kurzem, es muss jetzt im September gewesen sein, natürlich, ich habe oben den, also aber wie dem sei, mein Kater. Also jetzt, nee, vor kurzem habe ich ihn verloren, ja, meinen Kater, durch einen plötzlichen Tod. Er war erst 4,5 Jahre und war durchgängig im Haus, die 4 Jahre. Und er wog 6 Kilo. Ich habe ihn auch oft so benannt, Strammer Max, ja, aber der war nicht dick. Und urplötzlich fand ich ihn eines Morgens tot vor.
Ja. Was für eine Rasse?
Ich weiß nicht, wie ich ihn benennen soll, Rasse.
Gut. Also Sie haben keine Idee, was zu diesem Tod geführt haben könnte.
Ganz genau. Und ich frage mich nämlich jetzt täglich, wirklich täglich, also fast um die Uhr rum, weil er mir so fehlt, ob er die Krise ob da das mit zusammenhängt. Ich gehe einmal die Woche nur zum Einkaufen Lebensmittel und kommen dann wieder gleich.
Sie meinen die Corona-Krise, Frau Pappenburg?
Ja, genau.
Nein, da haben Sie ganz bestimmt nichts falsch gemacht.
Vielen Dank, Frau Pappenburg. Frau Kuhn, genau, vielleicht münzen wir die Frage so, was sind denn mögliche Ursachen für so einen plötzlichen Tod einer ja im Grunde jungen und eigentlich gesund erscheinenden Katze?
Tatsächlich leiden, und darum habe ich nach der Rasse gefragt, Katzen sehr gerne und häufig auch schon im jungen Alter, im noch jüngeren Alter an Herzerkrankungen. Das sind Herzmuskelerkrankungen, und so wie Sie den schildern, groß, nicht dick, aber eben große Katze, könnte das sehr, sehr, sehr gut sein. Das sind Verdickungen der Herzmuskelwände, was auch wieder tatsächlich genetisch bedingt sind, kommt recht oft bei Maine Coon-Katern vor, darum fragte ich gleich nach der Rasse. Und da ist ein plötzlicher Herztod durchaus möglich. Gelegentlich hört, dass der Tierarzt beim Abhören, bei der Impfung, weil diese Katzen ein Herzgeräusch haben. Aber ansonsten kann das tatsächlich stumm sein. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war. Hat aber ganz sicherlich nichts mit Corona zu tun. Und Sie konnten sicher auch nichts anders machen.
Frau Pappenburg, noch einmal vielen Dank für Ihre Schilderung. Erkrankung von Hund und Katze, was sind die Ursachen und wie lassen sie sich behandeln? Das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde im Deutschlandfunk. Zunächst sprechen wir aber über das Verhältnis von Mensch und Hund jenseits der veterinärmedizinischen Praxis. Modeaccessoire oder Kinderersatz, für viele Menschen sind Hunde mehr als ein Haustier. Mitunter werden die Tiere dabei regelrecht vermenschlicht, was zu Problemen führen kann, auch zu gesundheitlichen. Vor der Sendung habe ich mit Jutta Durst über ihre Sicht auf dieses Thema gesprochen. Sie ist Hundetrainerin und berät Menschen, die Hilfe im Umgang mit ihren vierbeinigen Begleitern suchen. Ich habe sie zuerst gefragt, wie oft sie bei ihrer Arbeit den Eindruck bekommt, dass ein Hund vermenschlicht wird.
Vermenschlichung ist ein Thema, auf das ich immer wieder treffe. Also Hunde werden teilweise wie Kinder behandelt. Also sie sind ja nun mal inzwischen heutzutage Familienmitglied, aber es sind halt keine menschlichen Wesen und sie haben andere Ansprüche. Und dann gibt's halt oft ein Problem mit der Rangordnung, weil wenn ein Hund gleichwertig behandelt wird sozusagen, dann meint der Hund, er selbst dürfte der Chef werden, wenn der Halter diese Rolle nicht einnimmt.
Wie äußert sich denn das Vermenschlichen der Hunde im Verhalten oder eben in den Erzählungen der Menschen? Woran machen Sie das fest, dass da das Problem liegen könnte?
Das merkt man an Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wenn Sie unterwegs auf einen Hundehalter treffen, der ruft seinen Hund, der ruft den viermal, fünfmal und beim sechsten Mal kommt der Hund dann endlich mal zurückgelaufen. Dann kommt der Hund aber nicht, weil er gerufen wurde, sondern weil er sowieso fertig war mit Schnüffeln oder was auch immer er gerade gemacht hat. Und dann kann man schon davon ausgehen, okay, der Hund wird zu Hause vermenschlicht. Warum? Weil wenn der Hund zu Hause alles darf, wenn er keine Regeln kennt, wenn er den Halter auch nicht als Rang hoch betrachtet, warum soll er dann draußen plötzlich auf den Halter hören? Anderes Thema ist, die Leute sagen zu mir, mein Hund klaut Essen vom Tisch, hat er doch früher nie gemacht. Das kommt aber auch aus dieser Vermenschlichung heraus, weil viele füttern ihren Hund am Tisch. Manchmal ist es sogar so arg, der Hund darf den Teller ablecken oder wird vom Löffel gefüttert, ja, mal um es zu überspitzen. Mhm. Und dann denkt der Hund, okay, was den Menschen gehört, gehört auch mir. Ich bin dem gleichgestellt. So, und dann liegt da irgendwas auf dem Tisch rum oder da steht ein Teller mit Dingen, die lecker riechen. Dann bedient der Hund sich, weil er hat es ja so gelernt. Und das zu verknüpfen, das sehen die Leute aber oftmals gar nicht. Das wird denen dann bewusst, wenn man da mal einen Blick von außen drauf wirft.
Welche Folgen hat denn diese Vermenschlichung für die Hunde? Sie haben es schon angedeutet, das könnte sich auch auf die Gesundheit auswirken, weil sie eben vielleicht nicht artgerechtes Futter bekommen. Ja, was bedeutet das auch für das Verhalten und die Gesundheit der Tiere insgesamt, wenn sie eben vermenschlicht werden?
Ja, das hat in der Tat auf beides Auswirkungen, auf die Gesundheit und aufs Verhalten. Weil nicht alles, was wir essen, ist auch artgerecht für einen Hund. Ja? Oder wenn ein Hund dann anfängt zu klauen und da liegt im schlimmsten Fall Schokolade rum oder so, da weiß man ja inzwischen heute, dass die für einen Hund sogar giftig sein kann. Das hat also dieses Gesamtverhalten, kann also durchaus Folgen haben, sowohl für die Gesundheit als auch fürs Verhalten.
Wie versuchen Sie denn als Trainerin dagegen vorzugehen und letztendlich zu helfen, dass die Hunde artgerechter oder artgerecht gehalten werden und eben nicht vermenschlicht?
Wenn ich um Hilfe gebeten werde, also wenn die Leute mich als Trainerin nach Hause holen, dann ist da schon ein gewisser Leidensdruck da. Das heißt, es haben sich die ersten Probleme bereits eingestellt, die für den Halter zwar jetzt nicht offensichtlich durch das eigene Verhalten ausgelöst wurden, aber wenn ich dann einen Blick von außen drauf werfe und denen verdeutliche, wie die Zusammenhänge sind, dann sind die in der Regel ja auch sehr offen dafür, was dran zu ändern.
Was kann das dann konkret sein?
Das kommt halt dann immer darauf an, wo die Problematik liegt, also welche Verhaltensauffälligkeit sich dann schon eingestellt hat. Und dann kann ich halt hingehen und den Trainingstipps geben, die in der Regel auch gut umsetzen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie lange sich dieses Verhalten schon etabliert hat. Also es ist wie mit allen liebgewonnenen Angewohnheiten, die sich wieder abzugewöhnen, braucht halt manchmal ein bisschen Zeit. Hunde sind da sehr anpassungsfähig und lernwillig. Für den Mensch ist es eigentlich oder für den Halter ist es eigentlich ein viel größerer Aufwand, da seine eigenen Gewohnheiten zu verändern.
Das heißt dann zum Beispiel konkret eben nicht mehr am Tisch zu füttern, Verhaltensweisen, die man sich angewöhnt hat, zu hinterfragen und dann letztendlich auch abzustellen.
Genau. Oder wenn der Hund immer gewohnt war, mit auf der Couch zu liegen und dann soll er aber runtergehen, weil Besuch kommt, der sich da hinsetzen möchte und der Hund macht es plötzlich nicht mehr. Der bleibt dann da einfach liegen und im schlimmsten Fall knurrt er sogar schon oder schnappt. Das sind halt alles so Dinge, da muss man natürlich eingreifen. Aber der Mensch möchte es halt nur bedingt ändern, weil es ist ja auch schön, es ist ja für beide schön, ne? Der Hund, der sucht die Nähe zum Menschen. Und wir Menschen haben ja aber auch einen Hund, weil wir es gerade toll finden, mit dem zusammen abends auf der Couch zu sitzen oder so, ja. Und dann solche Gewohnheiten aber verändern zu müssen, weil sie halt schon in eine Richtung gehen, die man nicht mehr billigen darf. Das ist dann so eine Gratwanderung.
Wie lange dauert denn so ein Prozess Ihrer Erfahrung nach?
Das ist individuell verschieden, weil es kommt, wie gesagt, darauf an, wie lange dieses Verhalten schon besteht. Und es sind ja auch alles unterschiedliche Probleme, die da auftauchen können. Und die brauchen natürlich auch unterschiedlich lange, um wieder ausgehebelt zu werden. Dauer hängt wirklich davon ab, wie konsequent ist ein Mensch. Wenn der dem Tier jetzt dreimal sagt, nee, geh da runter, du darfst nicht aufs Bett, und der Hund springt aber noch ein viertes Mal hoch und dann sagt der Mensch, oh, jetzt habe ich aber auch keine Lust, das nochmal zu sagen oder den wegzuschicken, ja, dann waren die dreimal vorher auch umsonst.
Die Hundetrainerin Jutta Durst über die Vermenschlichung von Hunden und daraus resultierende Probleme. Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Erkrankung von Hund und Katze, Ursachen und wie sie sich behandeln lassen. Als Expertin zugeschaltet ist Barbara Kohn von der Klinik für kleine Haustiere an der Freien Universität Berlin. Frau Kohn, wenn wir auf den Umgang mit Haustieren im Alltag blicken, der ja gerade auch Thema im Interview war, kann eine zu große Nähe, Stichwort Füttern am Tisch, auch zur Übertragung von Krankheitserregern zwischen Mensch und Tier führen?
Generell gilt, man sollte die übliche Hygiene wahren. Wir haben mal eine Studie gemacht, zusammen mit unserer Mikrobiologie. Übrigens federführend war da Professor Wieder, den jetzt inzwischen die ganz Deutschland kennt, vom RKI, korrekt. Und da wurden auf einer Hundeshow die Hundehalter befragt und da kam eben raus, 70% der Hunde waren auf dem Sofa, 40% im Bett, 93% lassen sich die Hände und 50% das Gesicht ablecken. Mhm. Und da ging es letztendlich um Übertragung von multiresistenten Keimen zwischen Tier und Mensch. Also übertriebene Vorsicht ist absolut nicht angebracht, aber ganz normale Hygiene, aber man kann auch durchaus auch einmal für das Tier eine Gefahr darstellen, wenn man kann auch als Mensch Krankheiten auf das Tier übertragen und wenn wir ganz aktuelle Beispiele bringen wollen, dann gilt das natürlich auch für Covid. Ein Patient, der in Quarantäne ist und infiziert ist, der sollte auch keinen Kontakt mit seinem Haustier haben, insbesondere nicht mit seiner Katze, weil Katzen können sich tatsächlich anstecken.
Das Friedrich-Löffler-Institut.
Bei einem infizierten Halter. Mhm.
Ja, Entschuldigung, das Friedrich-Löffler-Institut hat ja gerade bei einer Katze und einem Hund tatsächlich Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Haben Sie auch schon Haustiere positiv auf Coronaviren getestet?
Also wir testen nicht routinemäßig. Wir haben letztes Jahr im April mal eine Studie zusammen mit unserer Virologie gemacht und alles, was hereinkam, wenn möglich getupft, Hunde, Katzen und Blutseren untersucht. Und da war ein oder zwei Seren war positiv und alle Tupfer waren negativ. Aber generell kann man sagen, Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, Frettchen gelten als empfänglich. Das heißt, die können Virusträger sein. Hunde erkranken nicht, aber bei Katzen, da gibt es dann durchaus auch respiratorische Symptome, also so, sagen wir mal, Schnupfensymptome, Erkältungssymptome. Eine Rolle der Haustiere epidemiologisch, also dass sie Überträger auf den Menschen sind, das wurde bisher nie bewiesen und wird im Moment auch nicht vermutet.
Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Denzer aus Strählen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kohn, und guten Morgen, Herr Püritz.
Guten Morgen. Bei Ihnen geht es um ein Tier aus dem Tierheim?
Nein, ich schaue aber regelmäßig auf die Tierheimseiten im Internet und ab und zu halt auch auf die Tiervermittlungen und dann las ich bei einer Katze, dass sie an FIV oder FIP, das kann ich nicht mehr genau sagen, erkrankt war. Man hätte sie gespritzt oder eine Spritzenkur gemacht und jetzt sei sie geheilt und vermittelbar. Das hat mich sehr überrascht. Denn meines Wissens nach ist einzig und allein bislang für FIV ein Medikament in der Entwicklung. Und dass jetzt schon in einem regionalen Tierheim das verwendet wird, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Vielen Dank für den Anruf. Wir geben das erstmal weiter, Frau Kohn. Vielleicht klären wir erstmal, was das für eine Erkrankung ist.
Also zum einen sind das zwei ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, beides Viren, virale Erkrankungen, und FIV ist, ich sage jetzt mal, man auch als Katzen-Aids bezeichnet, das ist ähnlich dem HIV-Virus. Heilbar ist das nicht. Also ein Tier wird immer Träger bleiben. Möglicherweise können die Begleiterscheinungen, also die Symptome durch die Immunschwäche behandelt werden. Das ist mal das Erste. Und FIP ist tatsächlich ein mutiertes Coronavirus, hat nun nichts mit Covid zu tun. Und das führt in der Regel tatsächlich zum Tod, wenn eine manifeste FIP-Erkrankung ausgebrochen ist. Man muss aber unterscheiden zwischen Träger von Coronaviren im Kot, also Ausscheider, oder dann der mutierten Form, die dann zu dieser schweren FIP-Erkrankung führen kann. Also da müsste man tatsächlich etwas mehr Information haben.
Vielen Dank, Herr Denzer, für den Anruf. In der Leitung ist jetzt Herr Gilbert aus der Nähe von Dresden. Herr Gilbert, können Sie uns hören?
Ja, ich höre Sie, ja.
Wir hören Sie auch.
Guten Tag.
Guten Morgen. Ihre Frage bitte.
Ja, mich bewegt zu dem Thema insgesamt die Artenvielfalt und die Rolle der Haustiere dabei. Also ich stelle ja fest, dass es sehr viele Katzenliebhaber gibt, aber meiner Ansicht nach ist das schon eine Größenordnung, die nicht zu unterschätzen ist, insbesondere was den Vogeltod anbetrifft. Wenn wir mal Vergleiche mit anschauen, dann sind zum Beispiel so durch die Windenergieanlagen jedes Jahr 200.000 Vögel um, aber vergleichsweise dazu geht aufs Konto der Katzen gehen 20 Millionen. Und das ist schon eine Größenordnung, das entspricht auch etwa anderen Gefahren durch den Straßenverkehr. Die höchste Gefahr für Vögel sind Glasfassaden. Mhm. Und ich wundere mich oder dass es auch eine Katzensteuer gäbe, um die Vielzahl von Katzen etwas einzuschränken, um vielleicht Sterilisierungen zu fördern und so weiter. Es gibt ja Leute, die haben da eine begrenzte Anzahl von Katzen und kümmern sich da gar nicht um die Auswirkungen gegenüber der Natur.
Herr Gilbert, vielen Dank. Ich gebe die Frage mal weiter. Das ist jetzt nicht im engeren Sinne eine tiermedizinische Frage. Aber Frau Kuhn, vielleicht haben Sie da trotzdem eine Einschätzung zu, wie lässt sich zum Beispiel auch in der Haltung beeinflussen, dass Katzen ja wildern auf die Jagd gehen nach wildlebenden Vögeln oder Kleinsäugern?
Ja, das ist jetzt keine speziell medizinische Frage, aber generell sollte man natürlich, muss man sagen, Katzen, die nach draußen gehen, die müssen kastriert werden. Damit kann man auch Infektionskrankheiten übrigens vorbeugen, wie gerade diese angesprochene FIV-Erkrankung. Mhm. Das haben insbesondere unkastrierte Kater und können es dann untereinander wieder verbreiten. Aber abgesehen davon, das ist die Aufgabe des Halters, die ungehinderte Vermehrung zu unterbinden. Mhm. Und ja, das ist dann natürlich auch eine Aufgabe von Gemeinden, um Streuner und wildernde Katzen einzufangen, zu kastrieren, in Tierheime zu bringen. Und man sollte auch Wildkatzen sich vermehren lassen und füttern. Füttern ja schon, aber dann besser einfangen und kastrieren lassen. Das ist völlig korrekt.
Herr Gilbert, nochmal vielen Dank für Ihre Anregung. Zum Thema Ernährung von Katzen und Hunden hat uns auch eine Mail erreicht. Eine Hörerin würde gerne wissen, ob es möglich ist, Hauskatzen und Hunde vegetarisch zu ernähren.
Ja, prinzipiell sind das Karnivoren und gerade Katzen haben ganz besondere Ansprüche, brauchen durchaus noch mehr tierisches Eiweiß. Also es ist mithilfe eines Ernährungsberaters und entsprechenden Zusätzen möglich. Richtig große Probleme gibt es bei der veganen Ernährung. Wir hatten hier gerade zwei Katzen, die durchaus an Mangelerscheinungen litten und leiden. Vegetarisch ist bedingt möglich, aber unbedingt unter Zuziehen eines Ernährungsspezialisten. Aber ich frage mich schon ein bisschen, ob das gerechtfertigt ist, weil es gibt ja auch vielleicht auch durch tierische Produkte, die nicht gerade das Leben von einem Tier direkt gekostet haben.
Am Telefon ist Frau Rehm aus Warendorf. Guten Morgen, Frau Rehm.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe eine ganz banale Frage. Ich würde gerne einfach wissen wollen, ich habe eine Katze und wie man das so im Vergleich die Jahre mit Menschenjahren rechnen könnte oder kann man da einen Vergleich stellen? Also meine Katze ist vermutlich 2011 geboren und ich habe sie damals aus dem Tierheim und ich würde gerne wissen wollen, wie alt das jetzt nach menschlichem Alter ungefähr wäre. Weil ich habe schon mal gehört, dass man das manchmal so rechnet, Tierjahre sind so viel Menschenjahre oder so. Ja, das würde mich einfach interessieren, ob Sie das beantworten können.
Vielen Dank, Frau Rehm. Ich gebe die Frage mal weiter an Frau Kohn. Gibt es da sozusagen eine allgemeingültige Umrechnungsformel?
Also früher hat man für den Hund gesagt, das kennen wir glaube ich alle, ein Hundejahr sind 7 Menschenjahre. Und das musste man revidieren, weil es ja große Unterschiede zwischen kleinen und großen Hunden gibt. Während ein Dackel durchaus 12, 13, 14 Jahre alt werden kann, ist das für eine Dogge eher biblisch. Bei der Katze ist es natürlich nicht ganz so, weil Katzen ja doch alle ungefähr gleich groß sind. Und die teilt man inzwischen ein, also so in Jung, Jung, Adult, Alt oder Seniorkatze und geriatrisch. Mit 9 Jahren würde ich zwischen Adult und Seniorkatze, also so in Richtung Seniorkatze. Und dann können Sie im Ähnlichen rechnen, dass die Katze so bald mal ihren Rentenausweis bekommen würde. So ungefähr können Sie das rechnen.
Wir haben ja über das Thema Multimorbidität bei Katzen im Alter gesprochen. Ab welchem Alter, also würde man dann vom geriatrischen Stadium bei Katzen sprechen, wo dann auch eben häufig so eine Multimorbidität festzustellen ist?
Ja, man sagt eigentlich ab dem Senioralter, das ist so ab 8, 9 Jahren, sollte man regelmäßig Untersuchungen machen. Und geriatrisch, das sind wir dann so im Alter von 13, 14 Jahren. Aber Vorsorgeuntersuchungen sind beim Senior und dann geriatrischen Tier anzuraten.
Vielen Dank, Frau Rehm, für den Anruf. Uns hat die Mail eines Hörers erreicht. Er fragt, ich habe 2 Katzen, die ursprünglich aus einem verwahrlosten Haushalt stammen und extrem ängstlich sind. Inzwischen lassen sie sich zwar streicheln, aber nicht hochheben und erst recht nicht in eine Transportbox setzen. Wie kann ich sie unter diesen Umständen zu einer tierärztlichen Behandlung bringen?
Ja, man muss sie natürlich ohnehin an die Transport, Boxen gewöhnen, vielleicht mit Futter. Und ich gehe mal davon aus, dass das alles schon versucht wurde, dass man da Futter hineinlegt und dann die Katzen belohnt sozusagen, wenn sie reingehen. Aber für die erste Untersuchung, wenn es gar nicht anders geht, dann würde ich den Tierarzt um ein Beruhigungsmittel bitten.
Das dann zum Beispiel mit dem Futter verabreicht wird.
Genau, dass man vorher verabreichen kann und dann kann man die Katzen zum Tierarzt bringen. Das kann man generell, wenn es keine Kontraindikationen gibt, zum Beispiel was Herz-Kreislauf betrifft, generell bei sehr, sehr ängstlichen oder noch schlimmer bissigen Tieren machen.
Am Telefon ist Frau Benz aus Saarburg. Hallo Frau Benz.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine Frage.
Ja, bitte, Ihre Frage bitte.
Eine Frage an die Veterinärmedizinerin. Und zwar, ich habe einen 7-jährigen rot getigerten Kater, der Sammy. Und er kam aus schlechter Haltung. Ich habe ihn auf der Verkehrsinsel, haben wir ihn gefunden. Er hatte eine Infektion im Auge. Damit war ich auch in der Tierklinik. Man musste das Auge entfernen. Es ging nicht anders. Liegt aber schon lang zurück. Was ich jetzt habe, er hat in der Mundhöhle, in der Schleimhaut, wenn man die Oberlippe hochheben tut, an der Seite, weniger am Zahnfleisch, hat er etliche Schleimhautdefekte. Ich war mit ihm schon in der Klinik. Ich habe auch gesagt, wir sollen mal auf FIF Blutuntersuchungen machen. Das wurde versäumt. Und am Gewicht und am Essen hat er keine Probleme, er ist normalgewichtig. Aber diese Defekte, wie bekomme ich die oder welche Untersuchungen müsste ich da mal nochmal machen lassen?
Vielen Dank für die Frage, Frau Benz. Frau Kohn, können Sie da aus der Ferne sozusagen einen Rat geben?
Ja, es hängt doch mal ein bisschen ab, ob es wirklich in der Mundhöhle weiter hinten liegt oder ob es eher im Lippenbereich liegt. Also so wie Sie es geschildert haben, klang das eher wie Lippe. Und da gibt es solche, man nennt es auch eosinophile Granulome. Das gehört auch in den Allergiekomplex tatsächlich. Und da würde ich zu einem Tierarzt gehen, der sich da etwas auskennt. Und dann kann man erstmal versuchen, nur einen Abstrich zu machen, eine sogenannte Zytologie-Zellenuntersuchung. Das geht in der Regel an der Wachen. Katze und dann vielleicht doch in Narkose mal eine Biopsie nehmen und dann den Histologen geben. Und dann muss man den allergischen Formenkreis näher eingrenzen. Sind wir tatsächlich wieder bei Floh-, Futter-, Umweltallergien?
Ja.
Und dann gegebenenfalls eben auch Medikamente. Wenn sich das ausbreitet, kann das sehr schmerzhaft werden. Das, was Sie mit FIF meinten, das sind meistens Maulhöhlenentzündungen weiter hinten. Und tatsächlich kann diese FIF, diese Viruserkrankung, zu schweren Maulhöhlenveränderungen führen.
Frau Benz, vielen Dank für die Fallschilderung. Eine Hörerin fragt per Mail, wie sich ein älterer Rüde, der nach einer Kastration unter Inkontinenz leidet, weiter behandeln ließe.
Man kennt das natürlich viel besser bei der Hündin, da ist das ja sehr gängig, wenn die Östrogene fehlen, da kann man auch mit Östrogenen behandeln, das können sie natürlich beim Rüden nicht machen. Zum einen würde ich nochmal untersuchen, ob nicht doch irgendetwas mit der Prostata ist, ob es Harnsteine gibt oder ein Infekt, wenn das alles ausgeschlossen ist und wenn es wirklich eine Schwäche vom Sphinkter, also vom Schließmuskel ist. Dann gibt es Medikamente, die den Schließmuskel kräftigen und in einem Teil der Fälle hilft das dann. Also das wäre so der nächste Versuch. Wenn alles nichts hilft, kann man auch mit Testosteron dann versuchen. Aber erstmal würde ich das so eins nach dem anderen probieren.
Noch eine Frage, die wir schon zweimal kurz angesprochen haben in der Sendung. Was sollte man beachten, wenn ein Tier aus dem Urlaub mitgebracht wird? Zum Beispiel ein streunender Hund aus dem Spanien-Urlaub. Was sind da sozusagen ganz kurz vielleicht zum Schluss nur die Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte?
Ganz kurz, ja, das ist ein langes, breites Thema, fast ein Lieblingsthema inzwischen geworden. Fast jedes zweite Tier, was wir momentan sehen, hat eine Auslandsanamnese, das heißt, entweder sie sind dorthin mitgenommen worden oder tatsächlich importiert. Das nimmt zu. Erstens unbedingt auf Seriosität des Vereins achten. Zweitens unbedingt fordern, dass diese Tiere untersucht sind und zwar von akkreditierten Laboren, das heißt von Laboren, die Zeugnisse dafür haben, dass sie die Tests richtig durchführen. Und dann sollten diese Tiere umfassend auf Reiseerkrankungen getestet sein. Das sind vorwiegend Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose, also eine ganze Reihe von Erkrankungen.
Ja.
Ja, das ist ein umfassendes und auch problematisches Thema, diese Importgeschichten.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Erkrankungen von Hund und Katze. Was sind die Ursachen und wie lassen sie sich behandeln? Als Expertin zugeschaltet war die Veterinärmedizinerin Barbara Kohn von der Klinik für kleine Haustiere an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, Frau Kohn, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Dankeschön. Nächste Woche geht es in der Sprechstunde um das Thema Urtikaria, akute und chronische Nesselsucht. Mein Name ist Lennart Pyritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.